Ja, vielen Dank für den Einstieg. Das ist wirklich eine große Herausforderung, wenn die Klavierbegleitung eine Viertelstunde vorher ausfällt. Wow, Ralf, vielen Dank. Und dann hast du uns mit Bach begrüßt. Ich glaube, es war Bach, ne, am Anfang so, ne? Und jetzt zwei Lieder eingespielt. Also das nennt man Flexibilität. Vielen Dank.
Solange der Prediger nicht ausfällt.
Okay. Ich würde ganz gerne heute Morgen mit euch über zwei Fragen nachdenken, die der gestellt hat, der ein Meister der Fragen war, nämlich Jesus. Wenn man sich nur mal damit beschäftigen würde, welche Fragen er gestellt hat und denen tiefer nachgehen würde, dann würde man Erstaunliches entdecken. Und ich habe zwei Fragen mitgebracht, die mich vor längerer Zeit schon einmal sehr bewegt haben. Ein paar Gedanken möchte ich gerne dazu weitergeben. Sie stehen in Markus 8, Vers 36 und 37. Soll ich noch einen Augenblick warten? Oder? Okay. Sie stehen in Markus 8, Vers 36 und 37. Da stellt Jesus zwei Fragen im Zusammenhang von Nachfolge, wobei ich stärker bei diesen Fragen bleiben möchte und nicht über Nachfolge spreche. Was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen? Was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Das ist die erste Frage. Was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und an seiner Seele Schaden zu nehmen? Und die zweite Frage, was kann der Mensch geben, damit er seine Seele auslöse? Habt ihr schon mal über die Frage nachgedacht? Was kann ich geben, damit ich meine Seele auslösen kann? Spannende Frage. Das Wort Seele gebrauchen wir tatsächlich in unserem Umgangssprachlichen. Das kommt immer wieder vor. Hoffentlich haben Sie heute Nacht seelenruhig geschlafen. Ja. Oder jemand war ganz beseelt, als er gemerkt hat, wir werden mit Bach begrüßt heute Morgen hier. Ja. Oder der eine oder andere nimmt einen Seelentröster zu sich. Ja. Wir sind, und nicht zuletzt sprechen wir im christlichen Kontext von Seelsorge. Ja. Das heißt, das Wort Seele, beseelen, Seelentröster, es gibt eine Bäckerei, die macht Werbung mit, wir backen mit Leib und Seele, da wird Leib mit AI geschrieben, ja? Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Also es kommt immer irgendwo vor, Seele, ne? Taucht auf, Seele. Aber wir fragen uns natürlich, was ist eigentlich die Seele? Was ist die Seele? Und wenn wir da in die Bibel hineinschauen, das können wir aus Zeitgründen jetzt nicht so intensiv machen heute Morgen, dann merken wir, dass die Seele sehr vielfältig vom Begriff her ist. Also Gott bläst dem Menschen den Odem des Lebens ein, dadurch wird er eine lebendige Seele. Ja. Und an manchen Stellen wird Leben und Seele synonym gebraucht. Dann hat Seele tatsächlich etwas mit dem Atem zu tun, mit dem Odem des Lebens. Und so weiter. Was ist die Seele? Ich habe bei Ralf Luther Folgendes gefunden. Seele, im Griechischen steht da übrigens das Wort Psyche. Kennen wir auch Psychotherapie, Psychologie, Psychiater. Das sind alles die Menschen, die sich um die Seelenkunde kümmern. Ja? Seele ist das im Menschen, was ihn zu einem Ich macht. Seele ist das im Menschen, was ihn zu einem Ich macht. Es ist das im Menschen, was ihn zu seiner unverwechselbaren Person macht, samt alledem, was zum Personenleben des Menschen gehört. Geistige Fähigkeiten, der Körper, da würde die, das heißt ein Bios, das hat mit Biologie zu tun, ja, das Körperliche. Und Psyche ist das Seelische. Und dich und mich gibt's so nur einmal auf der Welt. Das sind wir als Person. Die Seele hat die Fähigkeit zu empfinden, zu denken, zu wollen, ein reiches Innenleben zu entfalten. Sie verfügt über schöpferische Gaben und Kräfte, also auch über die verschiedenen geistigen Gaben. Und der Psalmbeter kann zu seiner Seele sprechen. Warum betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Psalm 42, der letzte Vers von diesem Psalm. Das heißt, der Beter spricht zu seiner Seele und die Seele kann betrübt sein, sie kann traurig sein und sie kann unruhig sein, umgetrieben hin und her. Und dann sagt er der Seele, harre doch auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Dann nimmt er seine ganze Person wieder in den Blick, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Also die Seele als das Personenleben in uns, die Seele als die Fähigkeit zu empfinden, zu denken, zu wollen, ein reiches Innenleben zu entfalten. Sie verfügt über schöpferische Gaben und Kräfte, also auch über die verschiedenen geistigen Gaben. Manche haben sehr trennscharf Leib, Seele und Geist. Ja? Wenn wir mal ins Alte und Neue Testament hinschauen, ist es nicht so trennscharf. Gerade wenn es um Leben geht, das beschrieben wird in der Bibel, und Seele. In manchen Bibelübersetzungen steht statt Seele Leben, aber mir gefällt hier Seele besonders gut. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und darüber dennoch seine Seele verliert? Was nützt es dem Menschen, wenn er, ich weiß nicht wie viel beim Lotto drin sind, 40 Millionen oder was, und er würde alles gewinnen, seine Seele verlieren. Im reichsten Wohlstandsleben können wir unsere Seele verlieren. Bei bester Gesundheit, körperlicher Gesundheit, kann unsere Seele erkranken. Bei allen Absicherungen, ich möchte mich gerne absichern, ich möchte gerne alles unter Kontrolle behalten, dass mir möglichst nichts passiert. Und wo muss ich noch eine Versicherung abschließen? Und dann irgendwo komme ich vielleicht an einen Punkt, dass ich sage, habe nun guten Mutes, du kannst gut schlafen, du hast dich komplett abgesichert. Und die Seele? Was hilft es dir, wenn du deine Seele verlierst, sagt Jesus. Und da geht es gar nicht anders, als dass jeder Mensch, wenn er so eine Frage hört und ernsthaft darüber nachdenkt, sich fragt, ja, wie sehr kümmere ich mich um meine Seele? Was braucht unsere Seele? Unsere Seele braucht zum Beispiel den Kontakt zu ihrem Schöpfer. Das verbindet uns mit allen Menschen auf der Welt, ob Christ oder Nicht-Christ, ob Muslim oder Buddhist, ganz egal. Die Seele, unser Ich, unser Personhaftes, verbindet uns mit dem Schöpfer. Unsere Seele braucht den Kontakt zum Schöpfer. Und das ist ganz wichtig für unser Leben. Wir sind Teil dieser Schöpfung. Und wer so ein eigenes Gärtchen hat und noch ein bisschen drin rumkruscheln kann, ja, der liebt es, das zu sehen, wenn es aufblüht und so. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber als der Schnee da auf einmal kam, ich war fast depressiv. Wenn ich gewisse Ehe gesagt, ah, ich will das nicht, brauche das nicht. Ich habe mich schon so gefreut an den Blumen und alles. Und in diesem Augenblick hat meine Seele getrauert. Ja, ich war ein bisschen wie ins Bett gegangen. Ich bin mit meinen Kindern verknüpft da mit WhatsApp. Und dann habe ich das Rollo hochgelassen und habe das gefilmt, wie das Rollo langsam hochgeht. Und dann kam der schneebedeckte Garten und habe ich meinen Kindern dazu geschrieben, wer hat mich heute Nacht nach Finnland versetzt? Ich weiß nicht, wie es euch ging. Das ist Seele. Dass unsere Seele mit einem Mal ja traurig ist. Genauso können wir bei einem Lied auf einmal so erfrischt werden. Ich war so traurig und ich habe das Lied gehört im Autoradio und es hat mich so aufgebaut. Ja, wer wurde aufgebaut? Nur die Seele. Unsere Seele braucht diesen Kontakt. Unsere Seele braucht einen Raum der Entfaltung. Gibt es diesen Raum, wo ich mich entfalten kann? Wo das, was Gott mir geschenkt hat an Gaben, auch zum Tragen kommt? Sind es jetzt musikalische Gaben? Sind es handwerkliche Gaben? Sind es geistige Gaben? Ja. Gibt es diesen Raum, uns erschütternd zu erleben, wenn Menschen diesen Raum nicht haben oder sehr beschnitten werden? Tatsächlich braucht unsere Seele auch einen Ort, wo sie zur Ruhe kommen kann. sein großes Geschenk Gottes an uns Menschen, dass wir schlafen können. Dass etwas zur Ruhe kommt. Und ihr merkt selber, wenn ihr träumt, ja, dass man erinnert sich daran, wie viel wir verarbeiten. Manches ist ja surreal. Meine Mutter träumt zurzeit sehr viel und erzählt mir Sachen und dann sagt sie, ich bin so froh, wenn ich wach bin und es ist nicht so. Ja, weil es ist surreal. Ja, da verarbeitet unsere Seele etwas. Ja. Und es ist so gut zu wissen, lieber Herr, all das überlasse ich jetzt dir. Es war Gott sei Dank nur ein Traum. Aber was ist im Traum passiert? Seele hat verarbeitet. Ich habe neulich geträumt, ich hätte 110.000 Euro beim Preisausschreiben. Und habe mir die ganze Nacht Gedanken gemacht, was ich mit dem Geld mache. Wenn ich was spende, auf einmal werde ich wach, denke ich, es war ja nur ein Traum. Frag mich nicht, warum ich das geträumt habe, keine Ahnung. Unsere Seele möchte auch einen ganz individuellen Ausdruck finden in der Kunst. Ja? In der Musik. Das konnten wir, wer sich ein bisschen auskennt in der Musik, auch in der klassischen Musik, konnte das entdecken. Ah, das ist Bach heute Morgen. Ja. Der fünfte Evangelist. Und gerade jetzt Johannes Passion, Matthäus Passion, die Kantaten, die in dieser Zeit gesungen werden. Menschen werden millionenfach seelisch berührt durch diese Musik. Und wenn sie auch den Text hören, und dass wir sich annehmen, was im Text gesagt wird, könnten sie zum Glauben finden und ihre Seele zur Ruhe kommen. Oder hört man es nur als tolle Musik? In der Gartengestaltung, im handwerklichen Schaffen. Unsere Seele sucht auch Seelenverwandtschaft mit anderen Menschen und lebt in einer guten, wertschätzenden Beziehung auf. Also nicht die Welt gewinnen, sondern die Seele bewahren und die Welt mit ihrer Kraft gestalten. Achte auf deine Seele, dass du sie nicht verlierst, würde Jesus auch uns heute sagen. Der Psalmbeter sagt im Psalm 13, Vers 3, zu sich selber, David, zu sich selber. Wie lange noch soll ich Sorge hegen in meiner Seele? Kummer im Herzen tragen Tag für Tag. Das ist so eine Gefahr, auf zwei Gefahren möchte ich eingehen, für unsere Seele, das ist so eine Gefahr, dass uns Sorgen regelrecht zerfressen. Und das kann auch bei Christen so sein, dass sie sich von Sorge zu Sorge hangeln. Und dass sie sie in ihrem Herzen tragen und auch pflegen. Der Psalmbeter sagt, wie lange noch soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Er sorgt für seine Sorgen. Er hegt und pflegt seine Sorgen. Er schaut, dass es den Sorgen gut geht. Verrückt eigentlich, oder? Ein bekannter Seelsorger, Reinhold Rude, schrieb dazu mal, viele Sorgen und Kümmernisse werden in unserer Seele gehegt und gepflegt. Davon weiß David ein Lied zu singen. Wir selbst sind dafür verantwortlich. Wir selbst untergraben unsere Gesundheit, unsere Lebensfreude, unseren Optimismus und unsere Vitalität. Wir machen uns krank. Die Betonung liegt auf wir und auf machen. Wir selbst zermartern unsere Seele. Schaue ich auf mich und meine Probleme, fühle ich mir selbst meinen seelischen Puls und horche ich verspannt und verkrampft in mich hinein, und so entdecke ich tausend Sorgen und Kümmernisse. Es ist hier nicht gemeint, wenn jemand zum Beispiel unter einer depressiven Erkrankung leidet oder eine andere psychische Erkrankung hat, da gehört das Seelen als Teil der, sich Sorgen als Teil der Erkrankung dazu. Aber um wie viele Dinge machen wir uns Sorgen, wo wir gar nichts dran ändern können? Ich weiß nicht, ob morgen die Sonne wieder scheint, also ich weiß nicht, mit meinem Garten, ja dann, Regen. Ja, was hast du für einen Einfluss drauf? Du kannst die Sonne nicht einmal ausschalten und Regen auch nicht. Ja. Und besonders, das ist jetzt so mein Ding, wo ich mir immer wieder Sorgen mache, in der Gefahr stehe, mich auch manchmal zu zersorgen, ist um die eigenen Kinder. Ja, und der Enkelkinder. Ne, dass mein Sohn sagt, ja, meine Frau, also Natalia, die fliegt nach Lima, und mit dem Kleinen, das Kleine ist ein paar Monate alt, denke ich, so eine weite Reise, Lima, ja. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, klar, die Verwandten wollen die Kleine auch sehen, die Großeltern dort in Lima wollen die auch sehen. Ne? Und was nützt es, dass ich jetzt zu Hause sitze und mir Sorgen mache? Ne? Niemanden. Ja. Ich bin so dankbar, dass ich weiß, mein Herr weiß alle eure Sorge, werft auf ihn. Und er hat mir das vor einiger Zeit mal ganz deutlich gemacht und gesagt, ich kann doch viel besser sorgen für deine Kinder als du. Das hat Jesus mir so eingeflüstert, sein, weil es kam so ein Gedanke auf einmal. Und ich wusste, wo dieser Gedanke herkam. Ich weiß nicht, über was ihr euch Sorgen macht, aber dass ihr darüber nachdenkt, wenn ich die Sorgen pflege und hege, dann betrübe ich meine Seele. Oder gebe ich sie ab. Das ist so ein Gedanke. Eine andere Gefahr ist unsere Dauerzerstreuung. Und das ist in unserer Zeit ja so besonders, das war vor 150 Jahren nicht so, aber in unserer Zeit ist das so, dass wir ständig abgelenkt werden. In einer Dauerablenkung sind durch Bilder und Nachrichten und alles, was wir hören. Und das ist permanent. Und da sorgt keiner für uns und schaltet mal für eine gewisse Zeit alles ab. Sagt, so, alle Hessen kommen jetzt mal zur Ruhe für die nächste Stunde. Abgeschaltet. Ja. Passiert ja nicht. Das heißt, wir sind in der Dauerflut, in der Dauerzerstreuung. Und da ein Satz von einem anderen Seelsorger, der dazu schreibt, gegenwärtig bin ich in Wahrheit sehr selten. Also in der Gegenwart bin ich sehr selten. Tatsächlich bin ich fast immer anderswo. Immerfort bin ich zerstreut, ausgegossen in die Dinge. Das ist für viele Menschen die Wirklichkeit. Und ihre Seele wird permanent beeinflusst von außen, von irgendetwas. Ja. Und dann sagt er hier einen Satz, und der hat mich sehr nachdenklich gemacht, der sagt, also muss ich mich zurückholen, damit ich hier gegenwärtig bin. Ganz ehrlich, das können nur wir selbst tun. Nur wir selbst können den Kasten ausschalten, das Smartphone ausmachen und sagen, und jetzt bin ich mal eine Stunde und bin nicht bei der Außenwelt, sondern ich bin bei mir, meinetwegen noch im Gebet, in der Bibel lese oder in der Natur oder in meinem Garten. Ich komme zur Ruhe. Das können nur wir machen. Und das ist keine leichte Übung in unserer Zeit. Aber die Chance besteht, ich zitiere nochmal den Seelsorger, die Beziehungen des Daseins kommen in Ordnung und die Maße werden richtiggestellt. Diese Wahrheit wird uns wohltun. Sie wird das, was durch die Verwirrung und den Trug des Lebens durcheinandergebracht ist, wieder zurechtrücken. Wir werden geistig gesunden, neu beginnen können. Die leisen Kräfte sind es, die das Leben tragen. Erst das Schweigen tut das Ohr auf für den inneren Ton in den Dingen. Auch da ist eine große Gefahr, die Seele zu verlieren, und zwar oft die Seele im Guten zu verlieren, dass wir uns zerstreuen. Und in diesen beiden Gefahren, das im Blick zu behalten, dass wir unsere Seele nicht verlieren, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er alle Informationen hat und alle Bilder und Filme gesehen hat und dabei seine Seele verloren hat. Und damit kommen wir zur zweiten Frage, die Jesus stellt. Das ist ja erstmal so, er lässt das ja so stehen. Was hilft es dem Menschen? In Verbindung mit Nachfolgen. Jetzt kommt aber die zweite Frage. Was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöst? Für auslösen steht hier wörtlich eintauschen. Das kennen wir vom Pfandleiher. Wir geben ein Pfand ab und bekommen einen Geldwert dafür. Und wir können uns das Pfand auch wieder abholen, wenn wir den entsprechenden Gegenwert haben. Jesus sagt ganz krass, wenn du einmal deine Seele verloren hast an einen Menschen, der Macht über dich hat, an eine Illusion, an materielle Werte oder einfach nur an dein Ich, weil du nichts anderes kennst, an die Sorgen, an den Rausch der Sünde, dann hast du nichts zum Eintauschen. Nichts. Du kannst nicht kommen und sagen, ich gebe dir hier das. Gib mir meine Seele zurück. Rette meine Seele. Jesus sagt, nein, du hast nichts. Was für ein provokanter Satz in unserer Zeit, im 21. Jahrhundert. Sagen Sie das mal jemand auf der Straße. Sagt, das verstehe ich überhaupt gar nicht. Was willst du denn mal sagen? Ja, wenn es um Schuld geht, wenn es um Verlorenheit geht, wenn es um Sucht geht, wenn es um irgendetwas geht, was dich gefangen hält. In Wirklichkeit hast du nichts, was dich auslösen könnte. Nichts, nichts. So radikal ist Jesus. Dann könnte man sagen, dann ist unsere Seele verloren. Und dann sagst du natürlich als Christ, der zu einer Gemeinde gehört, wir sind jetzt gerade in der Passionszeit. Und da gibt's jemand, der hat alles für dich gegeben, damit deine Seele gerettet wird, damit du nicht verloren gehst. Der hat das Pfand gegeben, sich selbst, den Erlöser. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben. Ja, warum? Damit wir wieder frei sein können. Damit unsere Seele aufatmen kann. Alle Mächte und Kräfte, die unsere Seele gefangen nehmen können, hat er bereits durch seinen Tod am Kreuz besiegt. Und er ist gekommen, damit wir frei sind. Karfreitag und Ostern, das gehört ja zusammen. Und wir leben noch in dieser Gnadenzeit, wo wir Menschen das zusprechen können. Du kannst frei werden, deine Seele kann frei werden. Du kannst aufatmen. Das, was dich bindet, darf seine Macht verlieren. Aber da gibt es eine Voraussetzung. Die Voraussetzung ist allerdings, dass wir an ihn unser Leben, unsere Seele verlieren. Und damit das Leben unserer Seele gewinnen. Und der Preis ist hoch. Den wollen viele nicht bezahlen. Manche Menschen spüren das. Sie wissen genau, bei Jesus geht es nicht um eine Religionsfigur, um so ein bisschen christlichen Anstrich oder so. Ja, dass man sich einen frommen Kittel anzieht. Manche Leute kapieren das sehr gut. Und dann stehen sie genau vor dieser Frage. Bin ich bereit, mein Leben an den zu verlieren, den ich ja nicht mal sehe? Meine Seele an den zu verlieren? Diesen Sprung zu wagen? Dann, nein. Ein bisschen Frömmigkeit, ja. Ein bisschen Gottesdienstbesuch, ja. Ein bisschen Spenden, dann Werk, ja. Taufen, konfirmieren, ja. Möglichst auch christlich beerdigen. Aber sein Leben verlieren. Ganz abgeben. Es hat mal jemand gesagt, in unserer Seele erklingt der oft unhörbare Klang des Kosmos, der göttliche Klang einer Welt, die uns oft nicht zugänglich ist. Die Stille ist die Tür, die unser innerstes Ohr aufschließt, damit es diesen wunderbaren Klang unserer Seele zu hören vermag. Es gibt eine tiefe Sehnsucht im Herzen des Menschen nach Gott. Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet, Gott in dir, hat ja Augustin gesagt. Aber das bedeutet, loszulassen, abzugeben. Ich fand ein Gebet von einer Frau, die das für sich mal so in Worte gebracht hat. Mein Leben schaue ich an vor dir, mein Gott. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Nach Sinn und Erfüllung suche ich und verstricke mich doch in tausend Nichtigkeiten. Treffe mich an in Sackgassen und auf Irrwegen. Die Zeit zerrinnt mir unter den Händen. Wie viele Möglichkeiten sind an mir vorübergegangen und ich habe sie nicht ergriffen. Unruhig und unzufrieden bin ich, ungestillt und leer. Nicht nach dem Großen und Besonderen strecke ich mich aus, aber wesentlich möchte ich sein. Wecke mich auf, wo ich schläfrig und harthörig bin. Halt mich auf, wo ich mich verführen lasse von falschen Wichtigkeiten. In die Stille des Herzens will ich lauschen und deine Stimme erhorchen. Du leitest mich, das Gute und Lebenswerte lass mich erkennen, im Raum schaffen in meinem Tun und Lassen. Die Spur des Ewigen lass mich finden im Labyrinth meiner Tage. Also hier hat eine Frau diesen Mut gehabt, stillzustehen, ihr Leben mal anzuschauen und dann dieser Sehnsucht Raum zu geben, Gott zu begegnen. Und dass ihre Seele getröstet wird und ihr Leben bei Gott ein Zuhause findet. Ich fand eine sehr eindrückliche Geschichte, ist schon sehr, sehr alt, die nochmal deutlich macht, was es bedeuten kann, auf die Seele zu schauen und die Seele nicht zu verlieren und treu zu sein in der Nachfolge. Ich lese euch das einfach mal vor, was ich da gefunden habe, diese kleine Geschichte. Dirk Willems lebte im 16. Jahrhundert in den Niederlanden. Er gehörte zur Gemeinde der Täufer, die damals in allen Ländern Europas von Kirchen und Regierungen verfolgt wurde. Willems wurde in Asperen geboren, einem Dorf in der Provinz Südholland. Auf der Grundlage des damaligen Wiedertäufermandats wurde er gefangen genommen und zum Tod verurteilt. Er konnte aber aus dem Gefängnis wieder entfliehen. Doch auf seiner Flucht sah er, dass einer seiner Verfolger in einem Weiher zu ertrinken drohte, weil das Eis unter seinen Füßen gebrochen war. Dirk Willems hielt einen Moment inne. Dann zog er seinen Verfolger aus dem Wasser und rettete ihn. Daraufhin wurde er wieder festgenommen und am 16. Mai auf dem Scheiterhaufen bei lebendigem Leibe verbrannt. Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Er hätte weiterlaufen können, aber dann wäre seine Seele nicht zur Ruhe gekommen an dieser Stelle. In einer Welt, wo vieles so laut und so schrill ist, ist es gut, still zu werden, sich auf seine Seele und ihr Bedürfnis zu konzentrieren und dann in der Stille dem zu begegnen, der unser wahrer Seelentröster ist und bei dem unsere Seele und damit unser Ich, unsere Person zur Ruhe kommen darf. Und in dieser Passionszeit werden wir daran erinnert, wir haben nichts zu geben, um uns zu erlösen, wirklich nichts. Aber einer hat alles gegeben und wir sollten jeden Tag ihm dafür danken, dass er ans Kreuz gegangen ist, für uns gestorben ist, damit wir frei sein können. Und unsere Sünde liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Ich möchte schließen mit dem Psalm 42. Ich habe ihn schon mal zitiert, aber ich lese ihn mal als zum Schluss, vielleicht auch so als Abschlussgebet dieser Predigt nochmal vor, weil dieser Psalm beides zum Ausdruck bringt, so diese Sehnsucht nach Gott und die Bitte, dass er sich der Seele annimmt. Psalm 42. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Wie ich einherzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Haus Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich, im Lande am Jordan und Hermon vom Berge Misar. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. All deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte. Und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du uns einlädst, so zu dir zu kommen, wie der Psalmbeter das hier auch tut. Mit all dem, was uns bewegt, beschäftigt, ängstigt, von außen, von innen, wie auch immer. Und dass wir uns an dich abgeben dürfen. Wissen dürfen, du bist da, du sorgst für uns und bei dir darf unsere Seele zur Ruhe kommen. Wir wollen auf dich harren und dir danken, dass du unsere Hilfe und unser Gott bist. Und danke, Herr Jesus Christus, dass du gestorben bist und alles für uns gegeben hast, um unsere Seele, um unser Leben zu erlösen. Lob, Preis und Dank sei dir dafür. Amen.